Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Björn Held und das sind unsere Themen. Visitenkarte am schönsten Platz. Der Deutsche Dom im alten Glanz. Zu den Berliner Plätzen, an denen die Besucher die Köpfe besonders gerne in den Nacken legen, gehört auch der Gendarmenmarkt. Eine Riesendame im goldenen Kleid zieht dort die Blicke der Menschen zu sich herauf, auf ein Turmdach in 70 Meter Höhe, wo sie standhaft den Versuchungen einer Schlange mit Paradiesapfel widersteht. 1986 ist die Figur der triumphierenden Tugend auf ihren alten Stammplatz, die Kuppel des im Krieg zerstörten Deutschen Doms, zurückgekehrt. Doch beendet war die Rekonstruktion des schönen Bauwerks damit noch lange nicht. Vor 2 Jahren von einem Feuer aus dem Zeitplan geworfen, konnten die Arbeiten erst jetzt beendet werden. Heute war Schlüsselübergabe im Dom. Ein Bericht von Dieter Nürnberger.
Ohne Zweifel ist ein Ausstellungsort, der Fragen an die deutsche Geschichte präsentieren und stellen will, so etwas wie eine Visitenkarte. In Berlin hatte diese Funktion jahrelang der Reichstag inne. Ab dem 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, wird der Deutsche Dom am Gendarmenmarkt die Rolle übernehmen. Eine Visitenkarte am wohl schönsten Platz der Stadt. Schinkels Schauspielhaus im Zentrum, flankiert vom fast identischen französischen und deutschen Dom. Friedrich der Große gab den Auftrag. Historisches Vermächtnis für den Architekten Jürgen Pleusser.
Diese Geschichte reicht also 300 Jahre zurück, geht über viele Etappen, zum Teil sehr bizarre Etappen, geht über die Kriegszerstörung bis in die Zeit, in der Vorwendezeit, hat man ja hier sich mächtig an dem Haus betätigt. Wir haben auch diese Bauteile, die also noch nicht so ewig alt sind, als Geschichtszeugnisse betrachtet. Sie werden also alle diese kleinen Geschichten erleben und werden einen Gang durch einen Steinbruch der Geschichte haben.
Äußerlich im alten Glanz, innen jedoch entkernt, wie es heute in der Architektensprache heißt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom weitgehend zerstört. Es folgte ein Ruinendasein, fast 40 Jahre lang. Erst Mitte der 80er Jahre wurde mit der Restaurierung begonnen. Damals, zu DDR-Zeiten, hieß der Gendarmenmarkt Platz der Akademie. Nach der Wende wurden die Arbeiten unterbrochen, neu angedacht, neu ausgeschrieben. Der Zuschlag ging an den Westberliner Architekten.
Es war so, dass diese ganzen Betoneinbauten im Rohbau fertig waren. Es war alles grau und duster und trostlos. Und ich hatte große Zweifel, ob man das überhaupt irgendwie bewältigen kann, weil ich ja von Anfang an wusste, dass die Aufgabe hieß, unter Einbeziehung dieser Betoneinbauten, das war aus der Ausloberseite, aus der Bauherrenseite natürlich vorrangig, die Einsicht in die technischen Probleme eines Abrisses, auch in die finanziellen Aufwände eines Abrisses. Und es war am Anfang also nicht klar für mich, wie da der Weg sein könnte.
Alte wilhelminische Mauerreste treffen auf realsozialistischen Stahlbeton. Die Bundesbaudirektion, die heute den Schlüssel des Gebäudes an die Bundestagsverwaltung übergeben hat, sieht in dem historischen Brüchen des einstigen Gotteshauses einen geeigneten Ort für die Darstellung der ebenso bruchhaften deutschen Geschichte. In den nächsten Wochen werden nun Transporter vorfahren, Geschichte in Containern ausgepackt. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth will Anfang Oktober eröffnen. Die Ausstellungsfläche ist jedoch kleiner als im Reichstag. Gerhard Zappner, Bundesbaudirektion.
Sie wird sich konzentrieren auf die ganz wichtigen historischen Ereignisse. Dass man natürlich vielleicht bei der Bundestagsverwaltung die Konzeption vertritt, eines Tages sollte man wieder ganz üppig und ausführlich diese Ausstellung zeigen. Das kann man natürlich mit diesem vorhandenen Raumbedarf im Deutschen Dom nicht machen. Und ich glaube, dass das aber trotzdem auch gerade in konzentrierter Weise den Ausstellungsbesuchern sehr gut nützt, wenn sie sich da ganz schnell informieren können, also schnell und zügig. Und das Interesse ist ja sehr groß für diese Ausstellung.
Der Besuch der Ausstellung, wie schon zu Reichstagszeiten, sozusagen ein Muss für die Berlin besuchenden Schulklassen. Fragen an die deutsche Geschichte. Fragen erwartet aber auch der Architekt. Schließlich ist der Dom außergewöhnlich. Deutsche Brüche. Architekt Jürgen Pleusser.
Es hat einfach, denke ich mir, für die Kollegen sicher wehgetan. Die hatten sicherlich aus ihrer Perspektive allen Grund, traurig darüber zu sein, dass sie das noch nicht zu Ende bringen konnten. Ich glaube, da stoppt der Dialog. Ja, vielleicht stellt er sich heute wieder ein. Wir wollen mal warten.
Die Zeit 18.12 Uhr.
HR1, der Tag.
Mein Name ist Ulrich Manz. Schönen guten Abend.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich begrüße Sie im Namen des Kapitäns an Bord von Teleline. Die Reisekosten betragen lediglich die Telefongebühren von 2,40 Mark pro Minute. Und weitere Informationen gibt es selbstverständlich kostenlos unter 0130 190 190. Bitte schnallen Sie sich an und bringen Sie die Sitzlehnen in eine aufrechte Position. Denn wir befinden uns bereits im Landeanflug auf Ihr Traumziel, Club Paradise. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Das nenne ich mal Service, da stimmt alles. Freundlich im Ton, klare und unverrückbare Preise. Für den Fall von Reklamationen erfährt man auch gleich die richtige Nummer. Unser aller Traumziel für die Dienstleistungsgesellschaft. Zugegeben, das Gewerbe hat die längste Erfahrung. Aber mit diesen klaren Kriterien steht die Erotikbranche in Deutschland immer noch ziemlich einzig da. Ansonsten leben wir in einer weitgehenden Service- und Dienstleistungswüste. Deutschland als Non-Service-Land, das ist unser Thema an diesem Freitag und Anlässe dafür gibt's genug. Weil wir ja immer positiv denken sollen, gehen wir auf kundenfreundliche Neuerungen ein. Wussten Sie schon, dass in Berlin die neue Hauptstadtfreundlichkeit richtiggehend trainiert wird? Wissen wollen wir aber auch, wie weit wir es mit der angestrebten Dienstleistungsgesellschaft eigentlich treiben können, ohne dass wir pleite gehen, weil niemand mehr produziert. Begleiten wird uns auf diesem Weg die freundliche Stewardess vom Telefonservice. Sie wissen schon, die mit dem freundlichen Tonfall, den klaren Preisen und der Reklamationsnummer.
Möchtest du einer hübschen, vollbusigen Stewardess Gesellschaft leisten? Dann hast du genau die richtige Nummer angerufen.
Beispiel Berlin, die Hauptstadt und ihre Bewohner, zu deren hervorstechenden Merkmalen nicht unbedingt die überschäumende Freundlichkeit gehört. Weil das alles nicht gut ist fürs Hauptstadt-Image, soll das gezielt geändert werden, wie Gieselherr Sorge beobachtet hat.
Freundlich, fröhlich, frech. Frech mit Herz natürlich. Das ist Berlin. Und die Aufforderung, die ich an alle richte, ist, icke auch. Also wir alle.
Berliner Benehmen, das hat der Regierende Eberhard Diepgen inzwischen zur Chefsache erklärt. Berliner Schnauze, fröhlich und frech, das ist gut. Berliner Schnauze aber im Kasernenton, das schlägt immer mehr Leuten auf den Magen. Berlins Ruf beginnt darunter zu leiden. Und wenn der Senat gemeinsam mit dem Tourismus- und Taxigewerbe nun bereits einen zweiten Anlauf für eine Freundlichkeitsoffensive startete, so verrät dies den Ernst der Lage. Berliner Schnauze, das war früher ein Lob, aber weil es heute oft geradezu bedrohlich klingt, haben heute davon viele die Schnauze voll. Königkunde, davon kann keine Rede mehr sein. In Geschäften ist Schlange stehen wieder in Mode gekommen. Wer Verkäuferinnen eine halbe Stunde vor Ladenschluss mit einem Wunsch belästigt, muss warten, bis ihnen das Aufräumen wieder zum Bedienen Zeit lässt. Und gute Laune bei einem Taxifahrer anzutreffen, besitzt in Berlin nahezu Seltenheitswert. Kerstin Wille vom Verband des Gastgewerbes.
Und auch in Berlin, die Berliner selber sagen, Mensch, wenn ich einkaufen gehe, immer werde ich unfreundlich bedient, alle sind genervt, alle sind gestresst. Und einfach weil dieses Brodeln immer lauter wurde, haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal was tun, wir müssen mal einen Gegenpol starten, wir müssen sagen, wir wollen es doch eigentlich alle gar nicht. Und wenn wir sie und sie und sie fragen, sie wollen es doch bestimmt auch nicht und somit eben so einen kleinen Schneeball zu einer Lawine ins Rollen bringen.
Von dieser Freundlichkeitslawine ist freilich noch nichts zu spüren, wobei den Berlinern tatsächlich zugute zu halten ist, dass sie mit Hauptstadtwerdung, Einheitsüberschwang, Verkehrslawine und Bauorgie, wer verfügt schon über 8000 Baustellen, einiges an Belastungen ertragen müssen. Doch gerade deshalb gilt es gegenzusteuern, damit sich der neudeutsche und Berliner Kasernenhofton nicht auf Dauer einnistet. Jedenfalls haben die Verkehrsbetriebe kleine, aber erste Erfolgserlebnisse.
Und wir haben zum Beispiel im Bereich der Zugabfertiger in der U-Bahn und im Bereich der Straßenbahn spezielle Schulungen, wo es sich um Service und Freundlichkeit dreht. Und dass sich das auszahlt, merken wir daran, dass wir im ersten Quartal dieses Jahres allein 118 Zuschriften und Anrufe hatten, die uns gelobt haben, wo Personal gelobt wurde, weil es eben sehr freundlich und hilfsbereit war. Und ich glaube, da sehen wir schon, dass sich unsere Bestrebungen auszahlen. Zurückbleiben bitte in der U-Bahn ist ja heute selbstverständlich.
Wenn man etwa denkt, dass wir 1970 noch die Wertschöpfung als das, was produziert worden ist, ungefähr über 50% im Industriebereich hatten und der Dienstleistungsbereich keine große Rolle gespielt hat, dann ist es klar, dass die Dienstleistungsgesellschaft enorm zugenommen hat. Aber wir müssen natürlich auch genau hinschauen, was wir eigentlich mit Dienstleistung meinen. Wir müssen unterscheiden etwa zwischen privatwirtschaftlicher, erwerbswirtschaftlichen Dienstleistung. Wir müssen dagegen unterscheiden auch öffentliche Dienstleistung, also staatliche Dienstleistung. Und was noch wichtiger ist, wir müssen unterscheiden produktionsbezogene Dienstleistung. Denken wir etwa an die ganze intelligente Softwareproduktion, also das, was gebraucht wird dann für die PCs, das ist intelligente Produktion im Sinne von Dienstleistung. Und es gibt natürlich, jetzt um das positiv zu wenden, auch wachsenden Bedarf an Humandienstleistung. Wenn man etwa den gesamten Gesundheitssektor sich anschaut.
Das alles kann doch nur funktionieren, wenn zu einem bestimmten Anteil in diesem Land richtig handfest produziert wird.
Also handfest produzieren, damit meinen Sie völlig zu Recht industrielle Produkte, also Waren.
Waren herstellen,
Güter,
ja.
Güterproduktion, die wir richtig anfassen können, also von der Stahlproduktion bis hin zur Metall- und Elektroindustrie oder auch der chemischen Industrie bis hin zu Pillen. Und ich stimme Ihnen zu, das hat eine ganz bestimmte Bedeutung für die Bundesrepublik. Wir brauchen ein bestimmtes Ausmaß, qualitativ ist es ganz sicher so, quantitativ schwer zu definieren. Wir brauchen ein Ausmaß an industrieller Produktion. Ich will es Ihnen deutlich machen an folgender Situation. Die Bundesrepublik Deutschland exportiert Waren, also Güter, die anfassbar sind, materielle Güter, im Anteil am Sozialprodukt von über 34%. Auf der anderen Seite importieren wir auch Güter, vor allem Rohstoffe, weil wir ein rohstoffarmes Land sind. Und wir werden gerade, wenn wir sozusagen in dieser internationalen Abhängigkeit bleiben, und davon profitieren wir, davon profitiert auch der Dienstleistungssektor, werden wir künftig uns darauf konzentrieren müssen, dass wir in der industriellen Produktion, vor allem was moderne Innovationen und Technologien betrifft, ganz wichtig dabei sein müssen auf den Weltmärkten. Sonst, und da komme ich auf meine These zurück, sonst haben wir große Probleme, den wichtigen Dienstleistungsbereich zu finanzieren.
Sie sagten zwar schon, das sei schwer zu quantifizieren, ich will es aber trotzdem mal probieren mit einer Frage. Das, was wir als harte Produktion, als Warenproduktion, Zeug zum Anfassen meinen, wie groß muss dessen Anteil sein gegenüber Dienstleistungen, damit dieser Staat noch funktioniert?
Also insgesamt ist dieser Anteil, das ist eine wichtige Beobachtung, stark zurückgegangen, darauf natürlich hingewiesen. Aber wenn wir internationale Vergleiche machen, etwa mit Japan und den Vereinigten Staaten, dann haben wir immer noch einen vergleichsweise hohen industriellen Sektor, einen Anteil von derzeit fast 40%. Übrigens in den neuen Bundesländern ist dieser Anteil der industriellen Produktion erheblich niedriger. Ich würde mal über den Daumen gepeilt sagen, als Trendaussage für die nächsten 10 Jahre. Bei uns wird sich die industrielle Produktion, der Anteil der Beschäftigten in der industriellen Produktion, also dort, wo wirklich materielle Güter produziert werden, einpendeln bei etwa 30%. Diese 30% sind erforderlich, einerseits um unsere Exportdimension, unsere Exportmöglichkeiten auszuschöpfen und andererseits, das ist ganz wichtig, um auch Dienstleistungen zu finanzieren. Machen wir es am Beispiel des Staates klar, was macht der Lehrer, was macht die Lehrerin, das ist eine öffentliche Dienstleistung. Dienstleistung besteht sozusagen in der Weitergabe von Bildung bzw. Weiterbildung und sowas kann man nur finanzieren, wenn man gleichzeitig auch den industriellen bzw. die materielle Produktion in dem Anteil hat. Ich sage für die nächsten 10 Jahre voraus, in der Gegend von 30% muss ich das abspielen, dann kriegen wir das ohne große Strukturkrisen hin. Wenn es dramatisch weniger werden sollte, dann gibt es ganz schwere strukturelle Krise, denn nämlich die große Hoffnung, wir könnten sozusagen internationales Tourismusland werden, etwa als eine Möglichkeit von Dienstleistung, geht nun wirklich nicht in Erfüllung.
Das heißt also, um den Bogen zu unserer Stewardess zu schließen, das ist eine klassische Dienstleistung, die darüber hinaus noch industrielle Wertschöpfung fördert durch Telefonanlagen und Ähnliches mehr. Probleme kriegen wir nur, wenn die Angebote für solche Anlagen zunehmend aus Japan und Amerika kommen, nicht wahr?
Das ist genau der Punkt. Dann fragen wir uns wirklich, und das spüren wir ja zurzeit an der hohen Arbeitslosigkeit und am Rückgang der Einkommen, dann fragen wir, dann wird übrigens bald auch diese Art von Stewardess-Angebot wird sehr bald keine Nachfrage mehr finden, weil es nicht mehr bezahlt werden kann. Wir sind nicht in der Lage, sozusagen alles, was an Produktion im industriellen Bereich verloren geht, durch Dienstleistung zu kompensieren und damit genügend Einkommen zu schaffen.
Herzlichen Dank, Herr Heckel, für dieses Gespräch.
Informationen an morgen.
Am Mikrofon ist Michael Röhl. Thank you. Um 7.17 Uhr zunächst einen Blick auf unser Programm.
Gegen 20 vor 8 Aktuelles in Kürze aus Politik und Sport. Und anschließend eine Reportage aus Sachsen-Anhalt über einen PDS-Oberbürgermeister, der seit dem 1. August in Sangerhausen regiert.
Ein Blick zur Uhr, 7 Uhr und 51 Minuten. Nach Hoyerswerda in Sachsen hat nun eine weitere deutsche Mittelstadt einen Oberbürgermeister aus den Reihen der PDS. Ende letzter Woche trat er im sachsen-anhaltinischen Sangerhausen sein Amt an. Mit über 52% der Stimmen hatte Dieter Kupfernagel in der Stichwahl vor 3 Wochen seinen christdemokratischen Konkurrenten besiegt, nachdem der amtierende CDU-Oberbürgermeister aus Altersgründen abgetreten war. Aus Sangerhausen eine Reportage von Anke Petermann.
Auf dem verschachtelten mittelalterlichen Marktplatz drängt sich ein bunter Gemüsestand an den anderen. Aus der Jakobikirche dringen verhaltene Orgelklänge ins Einkaufsgetümmel. Auf den ersten Blick ist Sangerhausen eine idyllische alte Bergarbeiterstadt mit engen, hügeligen Gassen und verwinkelten Fachwerkhäusern, zum Teil schon aufwendig restauriert. Doch die Idylle trübt. Die Stimmung in der 30.000 Einwohnerstadt ist gedrückt. Der Kupferbergbau in der Sangerhäuser Mulde wurde nach der Wende stillgelegt. 2 weitere Großbetriebe gingen in Konkurs, rund 9.000 Menschen verloren ihre Arbeit. Viele sind so verbittert und enttäuscht, dass sie nicht mal mehr das Wahlrecht nutzen, um ihre Meinung zu artikulieren. Nur ein Drittel der Bürger beteiligte sich an der Oberbürgermeister-Stichwahl vor 3 Wochen. Dass nun ein Sozialist ins Rathaus eingezogen ist, erregt zwar kaum jemanden, Aufbruchstimmung aber will auch nicht aufkommen.
Ob nun der eine oder der andere, glaube ich eigentlich, dass sich da wenig, ja, ich sag mal, in der Stadt tut, ja. Gerade auch arbeitskräftemäßig und sowas. Also ich sag mal so, wenn von Landesseite hier nichts kommt, ja, ob nun Bürgermeister, PDS oder CDU, also wir werden es abwarten müssen.
Was sollen wir uns erhoffen, dass es ein bisschen vorwärts geht in der Stadt hier? Arbeitsplätze für die Jugend tatsächlich.
Ich bin mächtig skeptisch. Wir versprechen nur alles und zum Schluss wird doch nichts gehalten.
Stagnation kennzeichnete die Amtsperiode des abgetretenen CDU-Stadtoberhaupts. Potenzielle Investoren scheiterten im Dschungel der Bürokratie. Der Ex-Oberbürgermeister hatte seine Stadtverwaltung nicht im Griff. Schlimmer als bisher, so meinen selbst CDU-nahe Unternehmer vor Ort, kann es unter einem PDS-Oberbürgermeister auch nicht kommen. Rudolf Matthias, Chef der Sachsen-Anhalt Fahrradbau GmbH, über den Neuen aus den Reihen der SED-Nachfolgepartei.
Er war ja Schuldirektor einer Gemeindeschule im Kreis. Und hat dort seine Arbeit ordentlich gemacht. Und ob man Altlasten hat, wissen Sie, für mich sind das alles Schlagworte. Heute muss sich jeder jeden Tag beweisen. Und für mich gilt nicht, was er vor 30 Jahren und vor 20 Jahren und vor 10 Jahren gemacht hat. Wir müssen nicht immer nach hinten gucken und unsere Zeit damit vergeuden und irgendwo jemandem was an die Hacke zu flicken, sondern wir müssen nach vorne sehen. Wir müssen sehen, was bringt er heute in diese Gesellschaft ein und wie versteht er sein Amt.
Der PDS-Mann Dieter Kupfernagel lässt unterdessen keine Gelegenheit aus, sich als Mittelstandspolitiker zu präsentieren und seine Investorenfreundlichkeit hervorzuheben. Einen Wirtschaftsrat will er bilden, Genehmigungsverfahren straffen und den Bau der Südharzautobahn forcieren, soweit das in seiner Macht steht. Auf Landesebene versucht sich die PDS derweil als Ökopartei zu profilieren und opponiert gegen den Autobahnbau. Dieter Kupfernagel wiegelt ab.
Ich bin ja nicht hier als PDS-Politiker, ich bin Bürgermeister einer Stadt. Und da stellen sich manche Bedingungen ganz anders dar, als wenn ich nur strategische Überlegungen anstelle, wie das vom Landesvorstand oder von einer Landtagsfraktion der Fall ist, die natürlich auch ein konkretes Ziel im Auge haben. Aber in einer konkreten Stadt, also wo Kommunalpolitik gemacht werden muss, sind bestimmte Aufgaben am Ort zwingender, notwendig. Und da ergibt sich eigentlich schon, die Bedingungen in Sangerhausen sind eben so, dass es notwendig ist, eine Autobahn zu bauen, dass es damit notwendig wird, Voraussetzungen zu schaffen, dass Industrie, die sich hier ansiedeln will, auch im Rahmen der Infrastruktur dann vernünftige Verkehrswege vorfindet. Und aus dem Grunde wird das in Sangerhausen von allen Fraktionen eigentlich unterstützt. Und ich als Oberbürgermeister sehe für mich keinen Grund zu sagen, jetzt, ich muss mich aus irgendwelchen parteipolitischen Gründen dagegen stellen, im Gegenteil.
Der PDS-Kreisverband trage diese politische Linie mit, versichert Kupfernagel. Allerdings sei er auch schon gewarnt worden, ja keine CDU-Politik zu machen. Und wie hält Kupfernagel es mit der sozialistischen Gesellschaft, die Teil des PDS-Programms ist?
Dieser Gedanke sozialistische Gesellschaft ist ja etwas, was doch mehr oder weniger strategisch zu sehen ist. Und ich bin der Meinung, wie heutzutage schon viele, dass Sozialismus nun nicht etwas ist, was ein für alle Mal gegessen ist. Denn die Grundzüge, die diese Gesellschaft bietet, sind ja menschenfreundlich, wenn sie in entsprechender Form gestaltet werden. Ja, und aus dem Grunde bin ich eigentlich der Meinung, wenn ich Mensch bin, menschlich handle, auch in dem Rahmen, der mir vorgegeben ist, habe ich für mich persönlich auch diese Vorstellung, es ist doch auch etwas Soziales, Sozialistisches. Denn das, da besteht, glaube ich, ein ziemlich enger Zusammenhang.
Über alle Parteigrenzen hinweg wird Dieter Kupfernagel als integre Persönlichkeit geschätzt. Er gilt als aufgeschlossen und durchsetzungsfähig. Die PDS wird ihn nicht so leicht unter die Knute bekommen, prognostiziert mit lobendem Unterton eine CDU-Anhängerin. Keine Ressentiments aus vergangenen Zeiten. Raimund Köhler, CDU, Chef der stärksten Fraktion im Stadtrat, schüttelt den Kopf.
Haben wir alle in der DDR gemeinsam gelebt. Und wir haben uns ja damals auch nicht die Schädel eingehauen. Ich will es mal so brutal ausdrücken. Wir haben grundsätzlich andere Meinungen hinzu. Und wir sind auch dagegen gewesen, was das SED-Regime getan hat, wie es die Bevölkerung unterdrückt hat, bespitzelt hat und so weiter. Wenn aber die Fraktion der BDS unsere Ziele mitträgt, werden wir natürlich sie nicht abstoßen, das ist verständlich. Es wäre kurzsichtig, aus politischen Gründen die Region nicht entwickeln zu lassen.
Auch der CDU-Landrat des Kreises Sangerhausen hat angekündigt, mit dem neuen PDS-Oberbürgermeister zusammenarbeiten zu wollen. Nein, Gräben scheint das Stadtoberhaupt aus den Reihen der SED-Nachfolgepartei in der politischen Szene der ehemaligen Bergarbeiterstadt nicht aufzureißen. Schließlich waren die wirtschaftlichen und politischen Hauptakteure dort zu DDR-Zeiten selbst zum großen Teil nicht staatsfern. Ob sie Mitglieder der SED oder der DDR-CDU, leitende Mitarbeiter der Kreisverwaltung oder des allmächtigen Mansfeld Kombinats waren. Nachdenkliche Töne schlägt Egon Gahler, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, an. Unter Sozialdemokraten gäbe es noch starke Vorbehalte gegen die Sozialisten. Schließlich sei die heutige Schwäche der SPD im Osten auch ein Ergebnis der SED-Herrschaft. Auf Nachfragen aber weicht Gahler ins Allgemeine aus und sagt, wir leben heute, es gibt bewegendere Themen als die Vergangenheit. Erschweren alte Wunden die Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister?
Nein, die Schwierigkeiten sehen wir in dieser Richtung nicht. Wir sehen uns verpflichtet, zum Wohle der Stadt innerhalb des Stadtrates weiterzuarbeiten, so wie wir das bisher gemacht haben.
Die PDS bekämpfe ich, betont SPD-Kommunalpolitiker Gahler, aber mit dem neuen Oberbürgermeister arbeite ich zusammen. Der Wähler will es so.
Deutschlandfunk. Acht Uhr, die Nachrichten.
Es ist 12:30 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon grüßt Sie Jörg Degenhardt. Guten Tag. Das Wetter, Temperatur in Hamburg und Rostock 27 Grad, Hannover 25, Berlin 26, Köln 19, Dresden 25, Frankfurt am Main 21, Stuttgart 20 und München 18 Grad. Die Tendenz im Norden und Osten überwiegend sonnig, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 24 bis 31, nachts 18 bis 13 Grad. Als das Armenhaus Deutschlands gilt Mecklenburg-Vorpommern die gerade in der Sommerperiode viel diskutierte und vor allem beklagte Lehrstellenmisere in der Bundesrepublik, schlägt in dem neuen Bundesland besonders hart durch. Trotz finanzieller Anreize für die Anbieter, der Lehrstellenmarkt bietet den jungen Leuten nicht das, was sie brauchen, schon gar nicht das, was sie sich erträumen. 6000 Ausbildungsplätze fehlen, das klingt weniger dramatisch, als es ist. Wie sich das Problem in der Praxis darstellt, schildert Jacqueline Beusen.
An den freundlich hellen Wänden in der Ausbildungsberatung im Arbeitsamt von Schwerin kleben bunte, fantasievolle Plakate. Junge Leute für ein Jahr in die USA, heißt es da zum Beispiel. Die wartenden Jugendlichen haben den Blick gesenkt. Amerika ist weit und was ihnen fehlt, ist schlicht eine Lehrstelle.
Schön wäre es ja, wenn ich im Bereich Büro was kriegen würde. Bloß, es sieht wohl nicht ganz so aus wegen mein Zeugnis. Alles nicht so gut ist, ne? Deswegen mache ich einen Förderlehrgang, denn ich habe Hauptschul. Oh Gott, wann war das? 91? 92? Ich bin ja jetzt schon, werde ja jetzt 21, ne? Und dann mache ich jetzt mein Praktikum im Büro. So, und nun ist es aber schon das zweite Jahr, was ich mache. Aber wenn man da, kriegt man ja keinen Abschluss und nichts. Nur Zertifikate und damit kann man ja nun auch nichts anfangen.
Auch Schulabschlüsse sind für Jugendliche auf Jobsuche nicht immer der Schlüssel zum Glück. Sabines Abitur jedenfalls nützt gar nichts, denn sie will nicht studieren, sondern einen kaufmännischen Beruf erlernen.
Die meisten, die ich kenne, wir wurden ja damals erst in der 8. Klasse getrennt. Und deswegen gab es ja welche, die also Realschule gemacht haben, also die meisten Leute, die ich kenne. Und die sind jetzt schon mit ihrer Ausbildung fertig, die leben schon, die haben ihre eigene Wohnung. Und ich sitze immer noch bei Mutti zu Hause und habe im Prinzip 2 Jahre mehr Bildung, aber für die Katz.
Wie viele Bewerbungen haben Sie denn so geschrieben?
50 habe ich jetzt wieder.
Von den etwa 8000 Schweriner Lehrstellensuchern in diesem Jahr wären etwa 1000 bereit, ins Nachbarland zu pendeln. Das hat der Leiter der Berufsberatung vom Arbeitsamtsbezirk Schwerin, Gerhard Lindemann, errechnet. Er befürchtet, dass in diesem Jahr etwa 700 Bewerber in der Landeshauptstadt und ihrem Umland nicht zu vermitteln sind.
Man kann sagen, dass etwa 3/4 aller Mädchen Berufswünsche in 10 Berufen haben. Bei den Jungs ist das etwas gestreuter.
Bei den Mädchen rangiert der Beruf der Bürokauffrau an erster Stelle auf der Jobhitliste, gefolgt von dem der Verkäuferin. Katrin bewirbt sich zum zweiten Mal um eine Lehrstelle als Hauswirtschafterin. Platz 9 auf dem Verzeichnis der Traumberufe vom Arbeitsamt Schwerin.
Ja, jetzt muss ich erstmal warten, bis der Berufsberater da ist, wo er zurzeit Urlaub hat. Und so lange muss ich halt zu Hause bleiben.
Die blonde 18-Jährige hat im vergangenen Jahr eine Lehre geschmissen. Ähnlich wie ihre Freunde.
Also wir haben alle was gefunden gehabt. Und bloß die meisten haben es auch aufgegeben.
Warum?
Ja, die haben es erst aufgegeben, weil sie zuerst keine Lust mehr hatten. Und dann haben sie mich mit reingeredet, dass ich dann auch mitmachen soll und... Ja, dann habe ich halt auch immer mitgemacht, bis dann die Kündigung kam.
Katrin verlässt das Arbeitsamt zuversichtlich. Wenn sie jetzt eine Lehrstelle findet, werde sie durchhalten. Neben dem Eingang zur Berufsberatung steht die Tür eines Lederwarengeschäfts weit offen. Der Inhaber ist umgeben von Taschen und Koffern und einem Schwätzchen nicht abgeneigt.
Im Einzelhandel ist es im Moment hier auch ein bisschen, stagniert hier auch ein bisschen und man muss sich Gedanken machen, ob man nicht noch Kräfte entlassen muss und dann kann ich nicht zusätzlich Lehrlinge einstellen, was ich gerne würde. Und wir hoffen, dass es vielleicht im nächsten Jahr so sein kann.
Der Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern bietet finanzielle Anreize für Ausbilder. Aber den Lederwarenhändler scheinen die 6.000 Mark pro Jahr und Azubi nicht zu locken.
Für mich ist ein Anreiz, wenn ich eine Kraft einstelle, dass die dann auch bei mir im Laden auch ihre Erfüllung hat. Das ist ganz wichtig. Und dann soll sie auch gutes Geld verdienen und wir zahlen auch Tarife. Aber es ist im Moment nicht machbar.
Die Schweriner Industrie- und Handelskammer ist bemüht, ihre Mitglieder, also Betriebe und Geschäfte, von der Notwendigkeit der Ausbildungen zu überzeugen. Sie schickt sogenannte Ausbildungsplatzentwickler durchs Land. IHK-Mitarbeiter Siegbert Reinke zum Beispiel hat einen Termin in einer Zoohandlung. Zoohändler Sawitzki, der bislang nicht ausbildet, deutet auf die Aquarien und Vogelkäfige.
Die Tiere werden in der Regel morgens vor Ladenbeginn halbe Stunde, eine Stunde versorgt und danach kommen eben die Kunden und dann sind die Kunden eben der Hauptbestandteil der Arbeit. Beziehungsweise den ganzen Laden auch sauber zu halten. Die Tiere müssen nicht nur verpflegt werden, sie machen auch jede Menge Dreck. Und das muss dann auch wieder beseitigt werden.
Und das muss ein Lehrling machen?
Das muss nicht der Lehrling machen, das müssen alle machen. Ne? Das, ein Lehrling alleine, nein, das wäre ja Ausnutzen des Lehrlings. Das kann man auch einem nicht zumuten. Ne? Wir haben bis jetzt 3 Jahre lang keinen Lehrling gehabt, das muss auch sauber gemacht werden. Das muss der Chef auch selber machen, ne? Notfalls.
Als billige Arbeitskraft also will Sawitzki den zukünftigen Auszubildenden nicht einstellen. Reinke hat auch beim nächsten Termin Erfolg. In einem Baufachmarkt wird zwar momentan kein Lehrling ausgebildet, aber der junge Leiter zeigt sich gleichfalls höchst interessiert. Er möchte irgendwie helfen, den Berg von 6.000 fehlenden Lehrstellen in Mecklenburg-Vorpommern abzubauen. Und nicht zuletzt scheint ihm die angekündigte Finanzspritze des Wirtschaftsministeriums auch zuzusagen.
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Denn wenn man 6.000 Mark dazu bekommt, ist das schon eine lohnende Sache. Und wenn die Lehrlinge dann letztendlich zufrieden sind, sind wir auch zufrieden und man könnte ja eventuell einen von denjenigen übernehmen, dass er eben von der Straße wegkommt. Ne? Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Ne? Und dass sie eben nachher eine gute Ausbildung haben. Wenn sie auch nicht bei uns eingestellt werden könnten eventuell, dass sie eben dann woanders Fuß fassen.
Soweit die Mittagsausgabe der Ortszeit.
Eine neue Ortszeit folgt um 17 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Jörg Degenhardt.